Ceci n'est pas un critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas un critique.
So, servus, alle miteinander. Wir sind hier bei Ceci, ne pas une critique, die einzig bayerische, bayerisch-französische Koproduktion hier bei Arte 3. Heute an meiner Seite sind die bezaubernde Vlogger.
Yes.
Die hat sich einen neuen Namen besorgt, weil sie jetzt Gangster-Rap macht. Dazu später mehr. Dann haben wir noch MJ, die heute mit Brille und Mikrofon auftaucht und ja schon mal angekündigt hat, dass sie heute nichts sagt. Deswegen überspringe ich sie auch gleich. Und du?
Ich bin gerade fassungslos. Ich bin echt fassungslos, weil nicht nur, sie hat jetzt eine Brille und ein Mikro, wie ich auch. Jetzt will sie auch genauso wenig reden wie ich. Ich finde es mittlerweile echt ein bisschen furchtbar und auch ein bisschen schlimm, wie die Frau mich versucht zu kopieren.
Ja, ja, aber nimmst du als Kompliment, du.
Mhm. Ja, ist eine Hommage an dich wahrscheinlich. Ja, Stu ist auch hier. Der mag seinen Krautsalat lieber mit Mayo, oder?
Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat, naja, siehst du schon. Ich habe hier im Vorgespräch nicht zugehört, nicht richtig. Aber was ich vorher gemacht habe, vor dieser Aufnahme hier, und was wahrscheinlich hoffentlich auch alle anderen gemacht haben, ist, dass ich den Film für heute geguckt habe, nämlich Das ist Stay. Ein toller Film aus dem Jahr 2005 von einem Schweizer, dem Herrn Forster, der Mark Forster, nicht zu verwechseln mit dem Mark Forster, der das Käppi trägt und die Hornbrille und den Drei-Tage-Bart. Der kann nämlich keine Filme machen. Der Mark Forster,
denken
der andere, der mit der Glatze, ich sehe jetzt hier, der hat eine Glatze und Ohren und Augen. Der ist so ein richtiger Regisseur. Der hat so alles, was so ein Regisseur braucht. Und der hat dann so einen Film gemacht, nachdem er Monsters Ball gemacht hat und Finding Neverland, also sagt jetzt mal so ein Mystery-Thriller. Ja, hat er geschafft und über den sprechen wir heute. Stay mit Ryan Gosling, Naomi Watts, Ewan McGregor und noch vielen anderen berühmten Schauspielern. Ja, 20 Jahre ist der jetzt schon alt. Crazy.
Ja, hat man auch gesehen.
Ja, das darauf kommen wir dann auch hoffentlich zu sprechen. Wobei, ich weiß nicht, wollen wir schnell kurz zusammenfassen?
Nee,
du wolltest nichts sagen.
Ich wollte
dich auch rausschneiden einfach. Aber am besten erklärt jetzt mal irgendjemand, der was sagen darf. Vielleicht Schlogger und du im Dialog, um was es in dem Film geht.
Okay, also Schlogger, hör gut zu, wir reden heute über den Film Stay von, wie der alte Mann mit der Brille schon gesagt hat, Mark Forster. Da geht's um einen Therapeuten, gespielt von Ewan McGregor, der heißt Sam und der trifft auf einen Patienten, den er von einer depressiven Kollegin übernommen hat. Und dieser Patient ist der junge Henry, gespielt von einem jungen Ryan Gosling. Hot, 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 sage ich da nur. Oder auch nicht. Und der kündigt sich an, in 3 Tagen sich umzubringen. Ja, damit hätten wir die gute Laune-Story schon grob umrissen. Und natürlich versucht der werte Sam, das zu verhindern. Und je aktiver er versucht, das zu verhindern, desto mehr passieren seltsame Dinge. Punkt. Weiter mit dir, Schlogger.
Weiter mit mir. Vielen Dank, du aus der Außenkamera für diese wunderbare Zusammenfassung. Weiter mit mir. Soll ich schon direkt erklären, um was es in dem Film geht?
Ja, why not? Ich meine, wenn du schon mal da bist.
Dann wenn ich schon mal da bin, genau. Also, ja, da draußen, ihr habt ja alle diesen Film gesehen, denn wir sind ein Spoiler-Cast, natürlich. Wir sind hier ja, wir wollen ja den Film analysieren und da muss man ja alles dafür gesehen haben. Stu hat es ja schon gesagt, dass es um einen Psychotherapeuten geht und den jungen Ryan Gosling, der da dann 25 Jahre alt war, denn der ist 1980 geboren, habe ich gerade nachgeguckt. Der ist schon 45.
Der ist älter als ich, oder was?
Der Ryan Gosling,
jetzt sieht er so viel besser aus als damals.
Als Max dachte ich gerade, okay. Als
jetzt wollte ich auch sagen, der sieht besser aus als ich.
Das würde ich mich
da gehört nicht viel dazu, da gehört nicht viel dazu.
Genau, der Film fängt ja an mit, wir sehen, dass Ryan Gosling, Charaktername vergessen.
Henry,
genau, auf so einer Brücke steht vor einem brennenden Auto und dann eben mit dem Psychotherapeuten zusammenkommt und der soll dann verhindern, dass er sich umbringt und er hat eben so Tendenzen von, ich habe das Auto angezündet, ich bin schuld, dass meine Eltern gestorben sind und dann kommt auch noch eine Frau mit rein und dann sehen wir, wie Ewan McGregor, der Psychotherapeut, versucht es zu verhindern und plötzlich passieren ganz seltsame Dinge. Es passieren Dinge, die gar nicht sein können, zum Beispiel sind die toten Eltern von Henry plötzlich wieder da oder Dinge wiederholen sich, aber da werden wir sicher noch genau drauf eingehen, was denn was bedeuten könnte. Und dann kommt es zu einem Ende, dass wir sehen, wie Henry mit seiner Freundin, der Athena, und seinen Eltern, soll ich das jetzt einfach sagen, oder? Ihr lasst mich einfach weiterreden. Mit im Auto fährt auf besagter Brücke vom Anfang, einen Unfall hat, bei dem alle sterben, außer Henry, der wird der liegt da noch und kämpft ums Leben. Wir sehen dann, dass der Psychotherapeut Ewan McGregor, der Charakter heißt Sam, versucht ihm das Leben zu retten. Wir sehen Naomi Watts, die auch eine wichtige Rolle im Film spielt, die Freundin vom Psychotherapeuten, die versuchen ihn so am Leben zu retten. Wir gucken drum, wir sehen ganz viele Figuren, die auch im Rest des Films aufgetaucht sind. Und dann sehen wir, wie Ryan Gosling Henry stirbt. Und jetzt, der Film ist doch, so habe ich es verstanden, ist quasi im Sterbeprozess von Henry dieses kurze, er sieht alles, was er sieht, also die ganzen Menschen, die er da noch sieht, daraus baut er sich noch so eine Geschichte zusammen, bevor er dann stirbt. Also es ist quasi sein Gehirn so als letztes macht, bevor er dann die Welt verlässt. Das würdet ihr auch so sehen, oder?
Ja.
Okay. Gibt es da einen besseren Namen dafür, als das, was das Gehirn als letztes so macht?
Nahtoderfahrung vielleicht.
Nahtoderfahrung?
Aber dann würdest du wieder zurückkommen, ne? Ich glaube, es ist so dieses letzte Feuerwerk, was passiert,
ja,
bevor es dann...
So eine Reflexion des sterbenden Bewusstseins.
Genau,
dein Leben einmal noch so vorbei, alles rausfeuern, was geht.
Was ja auch ein interessanter Ansatz ist, dass du wahrscheinlich im Sterbemoment dann vielleicht wirklich dir Dinge noch, dein Hirn das noch zusammenbastelt, um dir selber noch Erklärungen zu geben oder nochmal ein Resümee deines Lebens zu erstellen.
Mich hat an zwei andere Filme erinnert, einmal Jacob's Ladder aus den 80ern und dann einen sehr schönen Film, vielleicht kennt den einer von euch, weiß Max kennt ihn auf jeden Fall, von Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things. Den würde ich da schon so in die gleiche DNA-Sparte tun.
Oh ja. Okay, also auch so, also ich habe Jacob's Ladder nicht gesehen, aber bei Thinking of Ending Things stimmt, das ist auch, dass der Film quasi die irgendeine Geschichte im Kopf von jemandem ist, der gerade dabei ist, sich zu verabschieden.
Ist auch immer so ein gewisses, erlaubtes Maß an Ungereimtheiten, die in solchen Filmen immer drin sein dürfen, finde ich.
Aber das würde ja heißen, dass alle Figuren, die wir sehen, also auch Sam, gespielt von Ewan McGregor, eigentlich ja dann Henry, von Henry gedacht sind. Also irgendeine Personifizierung von Henry darstellen, oder?
Ja, gerade die ersten beiden, ja. Habe ich auch so verstanden.
Also ich finde, dass der Film jetzt, ich meine, das wird ja auch immer von David Lynch Filmen gesagt, dass die halt sehr, sehr traumdeuterisch und träumend oder wie Träume sind. Ich würde das bei dem jetzt hier auch so sagen, aber ich finde, dass der noch ein bisschen, also Stay ist ein bisschen mehr so Reality-TV, während David Lynch Träume immer ein bisschen künstlerischer sind, ist der ein bisschen geerdeter, finde ich. Also der klingt jetzt blöd, weil es passieren genug wirre Sachen, aber die sind jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass du bei Stay großartig rote Vorhänge analysieren musst, warum die jetzt da sind, sondern bei Stay ist es eher weiß nicht, eher so, wie wenn du was nacherzählst am Morgen danach beim Frühstück.
Der ist polierter, würde ich sagen. Bei Lynch hast du halt immer noch so dieses Unheilvolle, was so immer mitwabert, und bei Stay kann ich nicht von mir was behaupten, dass ich den jetzt in der Hinsicht irgendwie gruselig oder sowas fand oder dass ich irgendwie Unwohlsein verspürt habe. Es war halt mehr so ein Enigma, was sich so langsam aufgeblättert hat. Wobei ich jetzt ihn, glaube ich, jetzt zum 5. und 6. Mal gesehen habe. Deswegen muss ich auch sagen, also die ersten 2, 3 Sichtungen waren toll. Ich habe den zum ersten Mal auf DVD geguckt und dann einen Tag später sofort nochmal geguckt. Das weiß ich. Weil, das muss man auch mal sagen, der Film damals halt inszenatorisch, das war eine Wucht. Wie der geschnitten ist, wie die Kamera ist, ist sensationell. Da sind immer noch teilweise Übergänge, Träumchen. Aber jetzt so mit den Jahren und wenn man halt weiß, worauf es hinausläuft, war es jetzt so bei mir, jetzt habe ich ihn heute ganz frisch mal am frühen Nachmittag gesehen, der lässt schon einiges an Federn, wenn man ihn zu oft sieht oder wenn man das Geheimnis weiß. Trotz allem ist dieses Rätsel, was er entspinnt, dann doch faszinierend genug, finde ich, für diese knapp 2 Stunden. Also ich würde ihn jetzt nicht so zu Filmen tun, wo ich mich heute frage, was soll das, sowas wie 2001, um einen ganz großen Kaliber rauszuholen. Mhm. Aber der ist schon in der Hinsicht verkopft genug, dass ich damit auch schon zerebralen Spaß habe.
Ja, also ich sag mal, wenn's du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie deine Akte X-Folge erwartest und du siehst dann den und dann schaltest du den wahrscheinlich weg, weil der schon um einiges komplizierter ist. Also der Otto-Normal-Mystery Kram, den man so sieht. Aber ja, ich finde eben, dass, also das, was MJ gesagt hat, man merkt eben sein Alter halt jetzt irgendwie ein bisschen an, finde ich, aber jetzt nicht so unbedingt was die Übergänge, also ich finde, die Übergänge finde ich jetzt immer noch top-notch, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schnitt nennen würde oder ob das VFX ist, es ist irgendwie eine Mischung aus beiden und ich habe mich damals in den Film sehr verliebt und der Film hat in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, zumindest damals, und jetzt so mit ein bisschen Abstand, ja, er ist ganz nett anzusehen, aber ich finde halt, er ist halt auch ein bisschen Opfer seiner Zeit, weil er sieht halt aus wie so ein Mitte-2000er Film. Das ist halt, du merkst das halt auch an allen Ecken und Enden, was da für Technik verwendet worden ist, was da für Bildeinstellungen gerade sexy und in waren. Wenn der jetzt, sag ich mal, modern gedreht werden würde ich sagen, das könnte vielleicht sogar eine coole, wie sagt man, eine coole neue Adaption werden. Aber ja, keine Ahnung. Es sind ein paar Sachen mit dabei, wo ich sage, okay, das muss jetzt nicht sein, so wie die Leute eben auch angezogen sind und sowas. Das ist wobei, halt einfach ein hässliches Zeitalter gewesen.
Ja, wobei ich halt, was mir jetzt aufgefallen ist, dass der ganze Film hat so einen glatten Look. Und wenn man mal schaut, wie oft der halt mit Spiegelung arbeitet und halt damit auch mit Reflexion, fand ich es ganz spannend. Es gibt diesen einen Moment zum Beispiel, wenn, ich glaube, es ist Bob Hoskins, wenn der mit dem Schach spielt und dann kommt dieser Henry dazu. Und wo die Schach spielen, wenn man sich halt sofort fragt, warum sitzen die gerade da? Warum wirkt das alles so leblos? Diese ganze Stadt wirkt auch irgendwie wie ausgestorben. Also du hörst keinen Verkehrslärm, gar nichts und es soll irgendwie New York City sein. Und das war schon ein bisschen seltsam, aber wenn man halt weiß, wo sich dieser Film vermutlich gerade abspielt, da macht es halt wieder Sinn, dass vieles so leblos wirken, auch ganz so, also diese Reflexion, diese Halluzination, weil letztlich ist es ja eigentlich nur halt ein Spiegelbild ist von diesem sterbenden Bewusstsein, das vielleicht auch nach und nach so in sich zusammenfällt, weil es halt eben mit der Wahrheit konfrontiert wird, dass er halt eben nicht gerade in New York rumläuft und Depressionen hat, sondern weil er halt eben gerade auf einer Brücke liegt und abnippt.
Ja, du hörst ja auch die ganze Zeit dieses Baby heulen. Und das ist auch, weil er ja eben, also es befindet sich ja, spielt sich ja alles, wie du gesagt hast, du in Henrys Kopf ab, der halt gerade auf dieser Brücke liegt, die so ein bisschen ruhiger ist, weil der Stau wegen dem Unfall, der Verkehr wegen des Unfalls zur Ruhe gekommen ist. Aber wir hören bei dem Unfall eben dieses Baby in irgendeinem Auto schreien. Und deswegen hören wir auch während dem Film immer wieder dieses Baby schreien, weil das halt die Atmo war, die während er da liegt, halt im Hintergrund läuft. Und habt ihr auch gesehen, dass im Hintergrund sind ja ganz oft Leute doppelt oder Drillinge. Also das ist irgendwie so, da merkst du schon, da ist irgendwas nicht echt. Das kann gar nicht sein. Das fand ich auch cool. Ja. Und das ist auch kein Film, der uns dann da so drauf schubst, sondern das muss man eigentlich auch nicht sehen, sondern das ist einfach so nett, dass das im Hintergrund so durchdacht ist. Und ich kannte den nicht, den Film. Und ich fand diese, diese Übergänge, wie die ihr schon erwähnt habt, die waren ja so geil. Also du siehst ja Ryan Gosling und Hugh McGregor irgendwo langlaufen, dann laufen sie hinter einer Säule lang und haben dann einfach die Plätze getauscht, wenn sie wieder vorkommen. Mhm. Oder dass sie, dass du siehst ein Profil von Ryan Gosling, er ist schwarz, der Hintergrund weiß und dann Gegenschnitt, Ewan McGregor ist halt angeleuchtet und der Hintergrund ist dunkel, auch vom Profil. Mhm. Es waren so ganz viele Spielereien, wo ich dann ja schon fast dachte, okay, ist es so ein Film, wo wir am Ende erfahren, der eine ist eigentlich der andere, oder der eine ist nur eine Imaginierung vom anderen, was er ja irgendwie auch ist, aber eben in einer anderen Art, als ich es erwartet hatte. Und dafür dachte ich dann, dafür wäre es zu plump und zu eindeutig. Und da sind so ganz viele Schnitte, die, wo der Film richtig Spaß macht, das zu entdecken. Und ich glaubst du hast ja jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal gesehen, hast du da nicht ganz viel entdeckt, wo man denkt, ah, das taucht in seiner Fantasie auf, weil das in der echten Welt XY ist? Also zum Beispiel, dass Ewan McGregor und Naomi Watts wohnen im 21. Stock, weil der Krankenwagen die Nummer 21 hat, die man später sieht oder sowas. Mhm. Also ich glaube, da kann man auch später dann noch ganz viel entdecken, oder? Hast du da bei der Sichtung jetzt was entdeckt, was dir vorher noch nie aufgefallen ist?
Nee, aber ich habe auch nicht wirklich danach gesucht, wenn ich ehrlich bin. Also ich wusste, dass da ganz viele Sachen drin sind. Wie gesagt, hier ist 21. Stock, ist ein gutes Beispiel. Oder diesen einen Moment, wenn er da, Henry da, ich glaube, im Aquarium steht und in der Spiegelung des Aquariums siehst du diese zwei Leute, die ein Foto von ihm machen und dann sagen, er wird es nicht schaffen. Mhm. Und dann siehst du halt eben, okay, das sind irgendwelche zwei Gaffer, die halt eben gerade ein Foto von ihm gemacht haben, während er da behandelt wird. Ah. Oder halt eben das Sam und jetzt weiß ich die Rollennamen von Naomi Watts.
Leila,
dankeschön. Stimmt. Dass die halt sich so um ihn kümmern, halt, weil die halt eben aktiv wirklich dabei sind, ihn wiederzubeleben oder ihm halt zureden.
Ach, klar, ne? Ja, okay.
Deswegen die halt eben so sich diese Mühe machen. Da steckt wirklich ganz, ganz, ganz viel drin.
Mein Ding, Ewan McGregor und Naomi Watts haben ja auch so Hochwasserhosen die ganze Zeit an, die zu kurz geschnitten sind. Das liegt daran, weil wenn sie sich runterbeugen zu ihm, dann zieht's die Hosenbeine hoch.
Wirklich?
Ja.
Ist es so? Wie geil. Aber wie ihr schon gesagt habt, also ihr habt es mit Lynch verglichen und da passt es, also man muss in dem Film, man muss das nicht alles verstehen oder mit den Hosen oder dass Motive wieder aufgegriffen werden, also zu bestimmten Grad schon. Genau. Das muss man nicht verstehen, sondern das passt ja zu Lynch. Du musst halt irgendwie checken, wie fühlt sich das hier an? Es ist irgendwas, was wiedergekäutes, es ist aber auch nicht real. Es ist irgendwie diese, da sind zwei Menschen, die kümmern sich um den einen. Also ich finde das richtig toll, dass man nicht alles verstehen muss. Aber im Gegensatz zu Lynch ist es mehr als nur, es reicht es zu fühlen.
Ja.
Was wolltest du sagen, Max? Also, sorry.
Nee, ich finde, dass das alles in allem eigentlich für sehr, also die Details, die da verwendet werden in dem Film, sprechen für recht gute Regiearbeit, finde ich, dass eben da jemand, das wird wahrscheinlich ein Team gewesen sein, Forster und Benioff, die das damals gemacht haben, dass da schon mehr dahinter steckt, wie wir wollen jetzt einfach mal einen Film raushauen, der ein bisschen so ist wie Lynch. Also, dass der schon ernster gemeint ist und dass der mehr Herzblut hat, merkt man durch diese Details, die halt rein gearbeitet werden, finde ich. Du könntest sowas locker weglassen und dann würde der Film wahrscheinlich für die Mehrheit immer noch funktionieren. Aber gerade dadurch, dass diese Details einfach mit dabei sind, sprichst du halt dann danach wieder. Und ich, wie gesagt, ich habe den damals, keine Ahnung, wie oft ich den während dem Studium geguckt habe, weil der eben genau zu dem Zeitpunkt mit zusammengefallen ist, wo wir halt irgendwie unsere Abschlussarbeit für unseren Abschlussfilm gedreht haben, sozusagen. Oder Abschluss, ich nenne es immer Abschlussfilm, aber es war einfach so, es ist eine Semesterarbeit. Und das halt irgendwie so der Film war, den wir geguckt haben und am Tag danach eben auf der Dachterrasse zu dritt gesessen sind und gesagt, okay, wir machen jetzt so einen Film.
Ah, deswegen cool. Meinst du, er hat eine große Rolle.
Ja, und ich habe den halt studiert, den Film, bis zum Erbrechen. Also ich wollte, das Gute an dem Film ist, dass im Gegensatz zu einem Film von Lynch, den man natürlich dann auch besser findet oder beziehungsweise wo man merkt, dass der hochwertiger ist oder auf eine gewisse Art und Weise künstlerischer, ist der eben mit Bordmitteln eher erreichbar. also der ist einsteigerfreundlicher, sage ich jetzt mal. Und hat aber deswegen trotzdem, also ich finde, wie gesagt, das sind so viele Dinge dabei, wie es dir halt lernen kannst, zu schneiden. Und das ist einfach, für mich ist das so eine kleine, so eine kleine Perle, bei der man, ich finde, Leute, die Filmschaffende werden wollen oder das ein gutes Übungsstück ist.
Oh ja, stimmt, mir fällt noch was ein, wo man das auch merkt. Also wir sehen Sam und Henry in der Praxis. Henry geht raus und dann hören wir einen Dialog von draußen. Mhm. Also auch Tonschnitt. Wir hören einen Dialog von draußen und dann kommt der Schnitt und wir sehen der Dialog, der schon anfing in der Szene, wo Ewan McGregor, also Sam, noch in der Praxis ist, der einen Dialog führt, der aber draußen gerade stattfindet. Also das ist so ein, dass man daran merkt, okay, so darfst du es nicht machen, um halt logisch eine Geschichte zu erzählen, weil die Figur, die als der Ton anfing, noch bei der Praxis ist, kann ja dann nicht schon draußen sein. Mhm. Aber das führt halt, der Film macht das ja absichtlich, um dieses Surreale so ein bisschen reinzubringen. Aber das fand ich echt cool zu sehen, als so muss man es eigentlich machen, damit es eben logisch und linear wirkt. Und der Film macht das eben absichtlich als Gegenteil davon.
Ja. Auch das, auch dieser Dialog zwischen den beiden in der Praxis, wo du immer nur das Seitenprofil hast und dann wird wild hin und her geschnitten, wo du dann merkst, ah, alles klar, hier, jetzt kommt eine Schieflage. Ne? Also wenn du das spiegelst und einmal anders spiegelst, dann wird dir suggeriert, okay, jetzt fängt hier ein anderes Topic an oder eine Power-Dynamik verändert sich oder sonstiges. Also das, aber einfach um zu verwirren, also um eher so zu zeigen, okay, irgendwas kommt da nicht zusammen. So habe ich das dann interpretiert. Aber es gab auch diese, ja, keine Ahnung, manchmal gab es, glaube ich, einfach so Einstellungen, das meine ich mit, der ist nicht so, man sieht ihm halt so ein bisschen das Alter an, wo dann Einstellungen genommen werden, um einfach, ja,
sagen wir, wie es ist, der Film ist einfach ziemlich verknallt in Ryan Gosling. Und es gibt mehrere Momente, wo Ryan Gosling einfach so aussieht, mehr so wie so ein Davidoff-Model, als wie jemand, der gerade irgendwie Depression hat oder sonst was. Also das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Es gab einige Momente, wo ich mir dachte, okay, die Darsteller, Darstellerinnen sehen mir gerade ein bisschen zu auf schön gepumpt aus, um es mal so auszudrücken.
Ja, tut mir leid, aber diese Szene, wo er alleine am Tresen in diesem Stripclub sitzt, wo sein Leben ja hinten
ich,
in der, auf
kenn
der, kennst du? wo dann das Leben von ihm sozusagen nochmal abläuft und natürlich diese Mitschnitte der toten Eltern, also was sich danach natürlich entrollt, da habe ich gedacht, okay, die Szene ist ja jetzt, also meine Güte, muss man da jetzt ewig auf diese tanzende Frau draufhalten? Also, das war mir so ein bisschen zu.
Die war ja nicht mal nackt.
Ja, ich war auch enttäuscht.
Ja, ihr wart beide enttäuscht, okay. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass da so eine Verlagerung jetzt passierte. Letztendlich habe ich das aber auch alles so ein bisschen verstanden. So, okay, das sind alles Einflüsse seines Lebens, seiner Persönlichkeit, die da natürlich jetzt mit reinkommen. Aber dann wurde immer wieder auf diesen alten Mann geschnitten, der so tot in die Kamera glotzte. Und also da hatte ich so.
Ja,
da
das sind
so
die,
gedacht,
das sind
okay,
die
Mitte, jetzt immer ein
Mitte 2000er Vibes irgendwie ein bisschen. Dann auch der Dutch Engel, also der ist immer, ja. Die Kamera ist immer schiefer, als sie heute benutzt wird.
Also ja, oder diese Anfangsszene, wo, das fand ich ja noch ganz cool, diese Transition zwischen Gosling und
McGregor.
McGregor, genau. Mhm. Aber dann schießen wir aus einem Briefkasten heraus, wo Naomi Watts Briefe rausnimmt. Und dann schneiden wir auf die andere Seite. Und es war dann so, wo ich gedacht habe, wofür ist dieser Shot gebraucht? Also einfach wahrscheinlich, um zu zeigen, es gibt kein Environment dafür. Ja, es gibt einfach nur immer so einzelne Einstellungen, wie dieser Büroraum, wie irgendwas, was irgendwie räumlich, wie Schlogger schon sagte, irgendwie räumlich wirken soll, aber nicht belebt. Also und das waren so Shots, die mich ein bisschen, was ist der Nutzen gewesen?
Ja,
also vielleicht um kein Environment zu zeigen.
Er wirkt halt in der Hinsicht schon ein bisschen, ich nenne es mal, selbstverliebt und weiß auch, was er da gerade, glaube ich, tut und wie geil das ist. Auf der anderen Seite finde ich, bringt es halt was, weil dieser Film mir durchaus auch so einer Traumlogik folgt oftmals. Und es ist halt, also alleine in diesem einen Moment, sie stehen da eher links, eher rechts und dann cut und dann stehen sie andersrum. Also wo man es normalerweise sagen würde, klassischer Schnittfehler. Und irgendwie hat mich das auch erinnert an Shutter Island von Scorsese, der das ja auch macht. Und da hat es ja auch einen guten Grund, warum man das tut. Und hier bei Stay hatte ich das Gefühl halt, dass er halt, ich hole mich, halt dieser Traumlogik versucht zu folgen. Denn normalerweise würdest du nicht eine Szene anfangen, damit anfangen, dass die Kamera aus dem Briefkasten rauskommt oder so. Ich finde aber auch, da muss ich MJ auch beipflichten, halt dieses, ich nenne es mal Selbstverliebte, das fand ich jetzt auch teilweise ein bisschen störend. Nichtsdestotrotz waren halt immer noch geile Sachen drin. Also
total. Ja. Ich fand das super stark, mit dem Reifen zu Beginn anzufangen. Der platzt. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hat sich die Felge gelöst oder was? Auf jeden Fall bist du so nah am Auto, dass du verstehst, dass da ein ganz krasser Unfall passiert sein muss. Um dann am Ende zu revealen, dass wir mit ihm geflogen sind. Ja, also am Ende sind wir mit ihm geflogen.
Ihn hört's ja aus dem Auto rausgehen.
Wie dieser Upshot zu der Brooklyn Bridge ist genau die gleiche, die er am Ende sieht, wenn er halt stirbt.
Ach krass, und das hast du bei der Erstsichtung schon gecheckt?
Nein, natürlich nicht. Ich habe dann den Anfang, weil ich gedacht habe, nein. Ich hab den Film gestern Abend gesehen und habe gedacht, verdammt, ich müsste den jetzt eigentlich nochmal schauen, damit ich mir diese ganzen Sachen auch herleiten kann. Weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, okay, auf jeden Fall ist Ian McGregor irgendwie Ryan Gosling. Das habe ich schon so verstanden. Denn diese Transition am Anfang ist halt so klar, ja, dass Ryan Gosling in Ian McGregor übergeht. Das ist schon sehr foreshadowing. Oder dass auch diese Gegenüberschnitte oder dass er so erpicht darauf ist, dass der sich nicht das Leben nimmt. Also das war mir einfach zu, also ich fand die Herleitung ganz gut, dass Naomi Watts, die Freundin spielt, offensichtlich eben einen Suizidversuch schon vorab hatte und er deswegen diese Motivation hatte, jemanden zu retten. Aber mir war das so ein bisschen, okay, ich will mich selber retten. Also so hatte ich das erst verstanden. Und dass er irgendwie ein ganz krasses Trauma hat und eigentlich sich abgespalten hat. So hatte ich das verstanden. Und dass es dann am Ende auf der Brücke dann so aufgelöst war, fand ich mega cool. Und dann habe ich so gedacht, verdammt, und jetzt möchte ich es eigentlich nochmal sehen. Und dann habe ich die ersten 5 Minuten, glaube ich, nochmal gesehen. Habe ich dann diese Kamera, diesen Kamerahergang gesehen, wie er eben dieses genau die gleiche Einstellung ist, dass wir enden auf dieser, oder wir fangen an mit dieser Sicht auf Upshot mit der Brooklyn Bridge und dann sehen wir im zweiten Ryan Gosling sitzend von oben. Und er steht auf und geht von der Brücke. Und am Ende, wie gesagt, liegt er da und wir sehen nochmal diesen Upshot mit der gleichen Einstellung auf die Brooklyn Bridge.
Ja, und ich glaube, es gibt ja auch diese Gemälde, die von ihm dann immer wieder aufgehängt werden. Die sind ja dann auch immer so verschwommene, glaube ich, wie Fotografien einfach.
So Gerhard Richter-Style.
Ja, genau. Aber wahrscheinlich dann auch alles irgendwie Brooklyn Bridge oder Leute in der Spiegelung, im Regen oder sowas in der Art.
Gibt es diesen Künstler eigentlich wirklich, von dem er erzählt, der sich umgebracht hat und alles?
Tristan River?
Ja.
Nee.
Den gibt es nicht echt.
Ich glaube nicht. Warte mal, ich kann mal gucken, aber ich glaube, dass der...
Also wirklich Künstler, ich mein, der sich umbringen, war Schwachsinn.
Tristan Rehm.
Hat sie einen Künstler depressiv, hallo?
Also wirklich.
Schauen wir doch mal.
Das sind die glücklichsten Menschen der Welt.
Hey, die haben einen Traumjob.
Ja,
naja, ja. Gut, nee.
Was die haben einen wundervollen Job.
Weiß nicht. Vielleicht kann Xatar ihn mal fragen.
Was? Wer?
Wow.
Xatar, der ist der von Rheingold, der ist der ist doch jetzt tot aufgefunden worden in seinem
Apartment. Bei Kurt Cobain muss ich immer an diesen Family Guy Gag denken, wenn Stewie dann in die Zeit zurückgeht mit einer Packung Häagen-Dazs Eiscreme und dann zu Kurt Cobain geht, der kurz davor sich das Hirn wegzuschießen, hier Kurt, alles wird gut, hier Häagen-Dazs, einfach Häagen-Dazs. Und dann geht er wieder in die Gegenwart und dann sieht man, dass Nirvana immer noch existiert und das Kurt Cobain, so ein dicker Typ, ist ja einfach nur Folkmusik macht.
Wobei ich tatsächlich sage.
Was wäre schlimmer, so nach dem Motto? Oh Gott, das ist so zynisch.
Ja, nee, Ich meine, der Name von Ryan Gosling, dieses Henry Latham, ist ja auch, glaube ich, irgendwie so ein Anagramm aus Hamlet. Und Hamlet wird ja dann auch irgendwie aufgeführt. Da gibt es 100.000
Sachen,
die da drin sind.
Stimmt. Was mir auch aufgefallen ist, dass der Hugh McGregor mit Nachnamen Foster heißt, also fast genauso klingt wie der Regisseur, weil der wird, glaube ich, mit R geschrieben, meine ich.
Ja.
Sam Foster, ja, genau.
Ja. Das Sam Foster. Naja, gut. Also was ich mir jetzt beim neuerlichen Sehen immer ein bisschen mehr gefragt habe als vorher, das ist so die Frage, wie spinnt er eigentlich so diese Geschichten in seinem Kopf zusammen? Weil ich meine, es gibt ja schon irgendwie so eine Handlung, mehr oder weniger, die an Ryan Goslings Charakter selbst vorbeiführt. Ich meine, die Figuren Sam und Lila, die haben ja auch Hintergrundgeschichten. Mhm. Und das ist immer so ein Ding, wo ich mir denke, naja gut, okay, wie baust du die eigentlich da mit ein als gerade Sterbender? Oder ist, glaubt ihr, dass das so einfach et kütt wie et kütt, wird wahrscheinlich der Kölner sagen?
Ich glaube, dass das eine Projektionsfläche für sich selbst war. Also er war ja Kunststudent, zumindest haben wir das ja so mitgekriegt, dass er in seiner, so dass er tatsächlich was damit zu tun hatte. Er hatte noch diesen Verlobungsring am Finger, als er aus dem Auto gefallen ist. Also dieser Verlobungsring, also habt ihr gesehen, ne? Mhm. Am Zeigefinger hing der noch, genau. Ja. Dass das ein Thema war, womit er sich wahrscheinlich mit auseinandergesetzt hat als Ian McGregor. Was ich interessant fand, war, okay, hat er eine Vorgeschichte mit Suizid? Weil das war super prägnant mit Naomi Watts eben, dass die sich mal die Pulsadern geöffnet hatte.
Ja,
ich meine, es gibt ja auch so ein bisschen Hoffnung, wenn er sich die so zusammen fantasiert, weil am Ende wissen wir ja, dass Watts und McGregor ja eigentlich noch Fremde sind, wenn sie sich da treffen, auf der Brücke, um mitzuhelfen. Und ich glaube, dass er vielleicht in seiner Einsamkeit sich das einfach ganz schön fand, dass er ihr hilft oder ihr geholfen hat und dadurch sowas wie eine Liebe entstanden ist. Ich glaube, dass das hat ja auch was Hoffnungsvolles, dass so aus sowas wie einem Schmerz, aus einem Suizidversuch ja auch was werden kann wie eine Beziehung, nenne ich es mal, ein Startschuss dafür. Mhm. Ich glaube, dass dieser Henry einfach ein sehr romantischer Mensch ist oder war. Gott hab ihn selig.
Ja, aber ich habe die Naomi ehrlich gesagt eben auch als ihn.
Ja, vielleicht ist sie ja so die, so das sein weibliches Ich oder so, das kann man ja auch durchaus sagen. Ne? Genau.
Weil am Ende, wo sie die Bilder alle, sie hat ja gesehen, dass er überall drauf stand. Mhm. Also, dass sie sozusagen die Bilder gemalt hat. Ne? Also.
Oder aber er liegt da tot, ab Sterben, da kommt Hugh McGregor und denkt so, oh, heißer Schotte.
Ja, oder?
Ich drück ihm doch ein Kissen auf den Kopf. Ich will der heißeste Schotte sein.
Was ist, wenn das, was der Film auch so ein bisschen seine Psyche ist, die überlegt, soll ich eben bleiben, also stay, oder soll ich gehen? Und die verschiedenen Figuren sind dann eben, und die Geschichte sind dann unterschiedliche Auseinandersetzungen mit dieser Frage. Und Naomi Watts ist ja eine Figur, die sich umgebracht, also den Selbstmord, sogar einen sehr krassen, sie hat extra noch eine zweite Rasierklinge mitgenommen, weil sie Angst hatte, dass sie ohnmächtig wird oder dass ihr die erste aus der Hand fällt und hat trotzdem eine positive Einstellung zum Leben bekommen. Also dass sie ist ja auch die Figur, die dann Ryan Gosling sagen soll, bleib hier, denn das Leben ist schön. So. Also
ja, ganz genau.
Sie hat eine schönere Formulierung.
Schön. Fand ich super komisch.
Vielleicht ist das so der Teil, der so ein bisschen, wo die Psyche von Henry eben, die da liegt, sich überlegt, bleibe ich jetzt? Oder ist diese Schuld, die er dann spürt?
Ich glaube, die Schuld. Krass. Ich glaube, diese, denn er hat die ganze Zeit mit Schuld zu tun. Er fährt ja auch währenddessen.
Ja, aber er ist ja nicht schuld. Also es sagt ja sogar, einer sagt ja, du bist nicht schuld, der Reifen
ist geplatzt. Das sagt der Ian McGregor.
Sagt Ian McGregor, genau.
Du bist nicht schuld, der Reifen ist geplatzt, ich war hinter dir, aber alle sind tot.
Ja.
Alle sind tot.
Genau, also da komme ich gleich auch zurück. Aber findet ihr erstmal, glaubt ihr auch, der Film könnte eben die Psyche sein, die überlegt, bleibe ich oder gehe ich? Oder ist
ja,
wird der
also
auf jeden
Ian
Fall
McGregor
gehen?
Versucht sich ja selber, also Ryan Gosling versucht sich ja in Form von Ian McGregor selber aufzuhalten.
Ja.
Zu sterben. Also glaube ich schon, dass da Anteile in einem sind, die kämpfen und kämpfen und kämpfen.
Mhm.
Ne? Also das ist ja ein Struggle, es ist ja ein Kampf, Lebens-, mhm, Überlebenskampf, Kampf, Sterbenskampf, wie auch immer. Sterben ist ja nicht einfach.
Sterben ist nicht einfach?
Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, aber ich
ist unglaublich kompliziert.
Hab miterlebt.
Also was meinst du, Sterben ist nicht einfach? Was meinst du damit?
Naja, also wenn man Sterbende begleitet, ist es ja nicht so, okay, also die wenigsten schlafen ja jetzt nochmal ein und wachen nicht mehr auf, sondern du begleitest die ja dann. Ne, die sind dann vielleicht länger in Palliativbehandlung oder gerade auch so zum Schluss, wenn es dann darum geht, okay, das neigt sich jetzt dem Ende zu und dann können es trotzdem noch Tage dauern. Okay. Also das meine ich mit. Und du weißt nicht, dann sind die schon nicht mehr ansprechbar, können nicht mehr essen, nicht mehr trinken und so weiter und kommen dann irgendwann in diesen Dämmerzustand, von dem wir glauben, dass es ein Dämmerzustand ist, aber vielleicht passiert dann eben genau das, was wir da auf der Brücke sehen. Und
vielleicht will ja Gosling selbst so, ich gehe mal ein bisschen so rational, ich versetze mich jetzt mal so in seine Lage, ich hatte einen Autounfall und bin
müde,
schwer verletzt sozusagen,
müde,
schwer verletzt auf einer Ding und habe wahrscheinlich geistige Kapazität von 5% gerade noch und der Rest ist Schmerz und Schockzustand oder sowas, irgendwas in der Art oder irgendwas, was halt mehr oder weniger sagt, ah, jetzt komm, einfach bloß nur durchhalten, gleich haben wir es geschafft, dann ist vorbei. Ich glaube, er ist eher so, Ryan Gosling ist eher so, ah, komm, jetzt gleich ist vorbei und Ewan McGregor ist so dieser, komm, jetzt auf geht's, kämpfen.
Chaka, ja, da sind ja bestimmt auch Anteile bei einem. Ja, klar.
Ich glaube, dass du tatsächlich als jemand, der schwer verletzt um sein Leben ringt, schon auch vielleicht stärker liebäugelst mit dem, komm jetzt, lass es einfach vorbei sein. Vor allem, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Schmerzen, Schock, sonstige Zustände irgendwie hast. Und ja, du hast halt natürlich als Außenstehender, als Ersthelfer, ersthelfende Person, natürlich deine Pflicht zu erfüllen, dass du diese Person irgendwie am Leben hältst oder die Kommunikation aufrecht hältst oder keine Ahnung, was es da halt immer für Tipps gibt, wie schau mich an, sprich mit mir, bla bla bla.
Ach, du meinst, dass Ian McGregor deswegen diese Personifizierung des Rettenden bekommt? Ich glaube, dass
Ewan McGregor und Naomi Watts, die Nerven, den waren Ryan Gosling da auch tatsächlich bis zum Erbrechen oder wahrscheinlich auch den Henry bis zum Erbrechen. Ich glaube, dass das schon so irgendwie so ein ganz starkes Gefühl ist des Aufgebens. Ich will jetzt einfach bloß, komm, ich will jetzt meinen Frieden haben und leck mich am Arsch und fuck it. Und dass dann hier von außen immer wieder einer triezt und sagt, aufwachen, auf geht's, komm, weiter geht's, machen wir doch, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist so, also das hat für mich so auch so dieses Gefühl, was der Film da irgendwie vermittelt, ist, dass Ryan Goslings Charakter komplett aufgegeben hat, eigentlich durch die Bank weg. Und dass der überhaupt keinen Bock hat, da überhaupt.
Aber im Film selbst, also der Film, den wir vorsehen, wirkte so, als würde er ist schon recht entschlossen, aber er ist auch noch offen. Er ist froh, dass der Sam mit ihm redet.
Findest du, dass der da offen ist? Also beziehungsweise glaubst du, er ist tatsächlich ergebnisoffen an die Sache herangegangen?
Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, er wirkte entschlossen. Er hat gesagt, okay, das ist mein Plan. Ich bringe mich um am Samstag um Mitternacht. Ja. Aber er geht ja trotzdem jeden Tag zu Sam hin, um mit ihm zu reden. Mhm. Also er ist ja schon neugierig oder was auch immer das ist, um zu hören, welche Argumente da dann kommen.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Oder euch.
Okay, und das, was MJ gesagt hat, ist ja auch ein riesiges Thema, dieses Schuldding. Also ich fand es sehr, wie gesagt, sehr schön zu hören, dass er eigentlich nicht Schuld hat. Das ist ja schon mal, nimmt ja eigentlich schon eine Last runter, aber trotzdem habe ich mich erwischt, wie ich durch den Film, den wir vorher gesehen haben, verstanden habe, was für eine Last und Schuld auf Henry lastet, sodass ich wirklich dachte, oh Gott, hoffentlich stirbt der jetzt. Dass der nicht damit leben muss. Mhm. Auch selbst, obwohl Ewan McGregors Rolle gerade gesagt hat, du bist nicht schuld.
Kennt ihr das von euch selber eigentlich?
Ja, klar.
Also klingt jetzt auch ein bisschen deep und vielleicht verlange ich da ein bisschen zu viel, aber ich meine, ich bin ja Autofahrer, gell? Ich fahre ja auch so ein Mobil ab und an mal, also jetzt nicht mehr, aber früher, dass man da dann natürlich schon irgendwie Verantwortung hat. Und ich habe mich jetzt dann auch öfter mal das hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun, aber so Jobs wie Busfahrer oder sowas könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Boah, nee.
Weil ich tatsächlich
diese Verantwortung
für andere Menschenleben, ich finde das halt so crazy. Ich habe es mir das letzte Mal gedacht, da steige ich in den Bus ein und dann fährt da so ein kleines Kind im Bus und dann haben wir gedacht, leck mich am Arsch, wie das sind jetzt die Busfahrer, so weit sind wir gekommen, konnte nicht mal übers Lenkrad gucken und naja, ist egal.
Nein, das geht mir, denke ich, immer im Bus. Ich denke immer, ey, das sind die krassesten Leute. Die schätzen die haben Verantwortung für 1000. Ich meine, so ein Bus ist ja auch riesig. Der geht ja nicht kaputt, wenn im Unfall, hoffentlich. Aber wenn ich alleine in der Stadt Auto fahre, drehe ich schon einmal durch. Wenn dann noch meine Kinder drin wären, ich fahre ja sehr selten Auto. Mhm. Und wenn ich dann noch für andere fremde Leute, und wenn ich mir vorstelle, eben wie es Henry gehen würde, selbst wenn er hört, er ist nicht verantwortlich, damit zu leben, nicht mal mit der Schuld, dass es wegen dir passiert ist, einfach, du warst halt zufällig durch ein dummes Schicksal, du bist halt der gefahren ist. Einfach Pech. Mhm. Und du musst damit leben, dass, weil du gefahren bist, obwohl dich keine Schuld trifft, also ich kann das total nachvollziehen, obwohl er keine Schuld hat, hätte ich auch gedacht, hoffentlich stirbt er jetzt.
Weil kommt man da öfter mal in so Situationen im Leben eigentlich, jetzt verlassen wir den Film leider wieder, aber das ist ja Teil des Konzepts, dass man Dinge macht und irgendwie erst so im Nachhinein merkt, dass man eigentlich irgendwie so ein bisschen Verantwortung gehabt hat. Wie zum Beispiel zum Pilze sammeln gehen und dann abends seine Freunde zum Essen einladen.
Oh Gott.
Oder sowas.
Schönes Bein.
Dann hat man so einen Champignon mitgebracht.
Durch, das es gibt ja so viele Dinge, in denen halt auch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der in dem Film irgendwie eine Schuld hat, dass sein Reifen platzt. Das davon mal abgesehen. Aber du kommst halt im Leben so oft in irgendwelche Situationen, bei denen du überhaupt nicht merkst, dass so ein kleiner Misstep irgendwie. Ich meine, letztens ist hier in München ist ein Typ in eine Tramhaltestelle gefahren. Da drei Leute über den Haufen ins einfach so Unfall halt, ne? Es passiert so nebenbei. Mhm. Wollte vielleicht bloß gerade seine Lieferando-Bestellung abholen oder sowas. Und
ja, und da sind noch nicht mal, also natürlich ist das schlimm genug, weil auch mit der Schuld musst du leben. Aber bei Henry hatten wir ja den krassen Fall, dass das alles seine Lieben waren.
Mhm.
Seine Eltern und seine Liebe.
Das machen also Filme gern, Schlag damit man es noch mehr spürt.
Bitte?
Das machen Filme gern, damit man es noch mehr spürt.
Ja, oder damit man sich identifizieren kann, wobei ich mich auch damit identifizieren könnte, wenn fremde, also für den Schauspieler oder die Figur fremde Menschen sterben und das zum Thema gemacht wird, dass man eventuell von dieser Schuld nie loslassen kann.
Ja,
also im Falle vom Busfahrer sein. Ja.
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 Ich meine, dieser eine Adam Sandler-Film ist ja auch so stark.
Welcher?
Der
Rain Over Me, die Liebe in mir.
Rain Over Me, ja. Da gibt er sich doch, aber warte mal, gibt er sich da die Schuld dafür oder sowas oder trauert er da einfach bloß? Diese ganzen Trauerfilme, die sind immer so.
Trauert. Er trauert. Weil seine Familie beim Anschlag auf das World Trade Center umgekommen ist.
Und er gibt sich aber nicht die Schuld dafür.
Ich weiß es gerade nicht mehr, aber der lebt halt so in seiner eigenen Blase.
Also geht's dann bei Stay vielleicht doch nicht um Schuld, sondern einfach um diese riesige Trauer, dass er die nicht schultern kann?
Ich glaube, es ist irgendwie alles. Ich meine, er wird vermutlich unterbewusst auch irgendwie wahrnehmen, dass er stirbt, was glaube ich auch nicht so geil ist. Dann natürlich die Schuldfrage, auch wenn er halt keine Schuld hat, außer er hat den Reifen aufgezogen, aber das wissen wir jetzt nicht. Und halt auch Angst eigentlich. Ne? Mhm. Also vor dem, was danach kommt oder ob man es schafft oder nicht. Also ich glaube, dass die meisten von uns, wenn sie mal in Situationen sind, wo es heißt, du könntest jetzt sterben, eher verängstigt sind als alles andere, weil die meisten von uns wollen jetzt nicht sterben. Außer Max an einem Montagmorgen. Aber
was?
Henry will es ja noch bewusst ansprechbar in dem Fall. Ja, aber wir reden ja jetzt von diesem Sterbeprozess des Hirns. Was sich da alles zusammenbastelt. Also, ich weiß nicht mehr, ob Ryan Gosling noch, oder Henry in dem Fall, noch so bewusst ist, denn das merken wir ja auch an den Schnitten und an der Abfolge, wie das dann, der Film wird ja immer abstruser und auch die Übergänge, diese schönen Übergänge am Anfang sind komplett katastrophal, weil da einfach irgendwo nur noch in den Raum geworfen wird und dann auf einmal auf der anderen Seite irgendwo anders wieder auftaucht. Und also es hat schon so, soll schon diese und dieses Schliere, die sich dann manchmal, also diese Lichteffekte, von denen ihr gesprochen habt, wo die sich dann am Ende auf dieser Brooklyn Bridge finden, das ist ja die Auflösung sozusagen. Ne? Da löst sich ja schon alles auf. Da sieht man ja schon das Licht. Und
als er sich die Knarre in den Mund steckt, das da so.
Ja, genau.
Und dann wird ja einfach nur noch mal so reverse gezeigt, wie die halt in dieser ganzen Filmspanne, die wir halt aus der Sicht von Ian McGregor gesehen haben, überwiegend, wie Ryan Gosling da liegt und das wird sich jetzt alles so zusammengebaut. Das ist ja eigentlich genau die gleiche Länge, nur halt, genau, nur eben kurz in 5 Minuten, dass man als Schauspieler, Zuschauer weiß, alles klar, das kriegt er jetzt alles irgendwie mit, aber verbastelt das jetzt ganz anders.
Habt ihr denn den Eindruck, dass Ewan McGregors Rolle, also der ist ja aus Henrys Kopf, dass der auch den darstellt, der die ganze Situation erst verstehen muss? Also dass der gerade, dass der für den steht, der begreift, okay, ich liege gerade, das ist gerade passiert, die sind gestorben und ich liege gerade im Sterben. Also dass er deswegen, also Ewan McGregor muss ja erst, der kommt ja in die Situation rein und versteht gar nicht, was passiert. Am Anfang ist noch alles real für ihn, er weiß, wie die Realität funktioniert und dann wird es mehr und mehr, verschwimmt das und er versteht gar nicht, dass das hier eine auswegslose Situation ist. Dass das auch für den Teil von Henry steht, der eben gerade mehr oder weniger gut realisiert, wo er gerade in echt, was da gerade passiert ist?
Also ich glaube, MJ hat es gesagt, dass ja Ewan McGregor der Teil ist, der praktisch ums Überleben kämpft. Und ja, ich glaube, dass das praktisch Neuland ist. Also da wird mehr oder weniger halt eben das Mentale, was Henry hat, halt verwoben mit dieser Person und Ewan McGregor. Und ja, klar, ich glaube, dass das darstellen soll, sozusagen. Also ich glaube, dass da schon ein gewisser Mangel an Erfahrung irgendwie mit reinspielt, weil es halt eine komplett neue Situation auch irgendwie ist. Und dass es das auch darstellt. Ich stelle mir gerade die Frage, warum Ewan McGregor als Aushilfspsychiater auftritt oder in Erscheinung tritt. Warum da so diese Funktion mehr oder weniger als erstes gewählt wird, dann sag's.
Ich habe die Theorie, dass, also Henry kannte ihn ja nicht vor dem Unfall. Das heißt, er ist jemand, der neu in sein Leben kommt. Und deswegen ist das nicht sein bekannter Therapeut, falls denn die Figur Henry überhaupt einen Therapeuten hatte, sondern er erklärt sich irgendwie, wie diese Figuren, die er da jetzt zum ersten Mal sieht auf der Brücke, in seiner Fantasiewelt das erste Mal in sein Leben kommen.
Aber warum ist er denn nicht dann ein Chirurg?
Einfach nur der oder nur der Therapeut.
Weil er jemand,
es gibt ja diese Beth, die es vorher gab. Das ist ja die mehr oder weniger, glaube ich, vor ihnen fuhr oder sowas. Oder die als Ersthelferin praktisch, als erste.
Genau, die hatte ihn vorbehandelt und da war er doch so grumpy. Der Henry war doch so grumpy, weil die dann keine Zeit mehr für ihn hatte.
Wer war sie in echt?
Das war auch eine Umstehende.
Sie war, glaube ich, die erste Person am Unfall oder sowas.
Ach, die war die erste, glaube ich.
Ja, okay, dann ergibt es ja Sinn. Sie war die erste, die ihm geholfen hat und dann kommt eben...
So einfach kommt man drauf.
Ja.
Muss ich nur mit seinen Freunden unterhalten.
Kommunikation.
Ja. Juhu! Was ich halt dann ein bisschen irreführend fand, aber gut, das ist, kann man jetzt vielleicht auch einfach so nach dem Motto, okay, man muss vielleicht auch irgendwie so eine Seitengeschichte fahren, dass der Ian McGregor ja mit der Naomi Watts eigentlich auch eine Art unmoralisches Verhältnis hatte. Denn die Beth deutet ja an, dass das mal seine Patientin war und dass man sich ja nicht mit dem Patienten einlässt. So, dann hat sie ihn, glaube ich, auch noch mal kurz angemacht und da hat er gesagt, nee, ich mach das nicht. Und dann sagte sie, ja, man... dann hat sie ihn auf jeden Fall so ein bisschen dafür lang gemacht, dass er diesen Kodex gebrochen hat.
Ja, aber da habe ich dann auch so gedacht, woher kommen denn diese Seitengeschichten?
Aber das meinst du doch, Max, dass er halt romantisch ist und sich halt irgendwie unendlich viel...
Wenn dann?
Ach, du meintest das wirklich? Ach so, okay, sorry. Dass der sich da irgendwelche Backstory, also dass die Beth so krank ist, das ist ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar aus der einen Sekunde, die er sie da als Ersthelferin vor Ort gesehen
ja,
hat, oder?
Ja, wobei, aber ich konnte es bei ihr irgendwie, also sagen wir es mal so, ich konnte es bei vielen Dingen natürlich irgendwie, sagen wir mal, man muss schon immer ein paar Augen zudrücken, damit
und das man meine sagt, ich. Also ja,
das sind
diese
so diese Unwägbarkeiten.
Sollten dann irgendwie ein bisschen in die Irre führen, vielleicht.
Ja, die müssen aber ja irgendwo herkommen. Und da finde ich, dass zum Beispiel so diese größeren Background-Geschichten sind für mich, je größer sie werden, weniger verständlich.
Ja.
Außer natürlich, sie entwickeln sich irgendwie in der Interaktion, die er irgendwie mitbekommt zwischen Ewan McGregor und Naomi Watts. Da müssen wir uns halt auf das verlassen, was wir in den letzten 5 Minuten da sehen. Praktisch am Unfallort, was halt dann wirklich passiert. Welche Interaktion zwischen den beiden lassen Ryan Gosling denken, dass die beiden da miteinander genau diese Background-Stories haben? Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Bei der Beth zum Beispiel ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil da kommen so 1-2 Sätze wie, was sagt sie, ich muss ihn liegen lassen oder sowas. Oder es ist so schrecklich und sie ist ja da irgendwie so ein bisschen aufgelöst, weil sie anscheinend mit dieser Situation, da liegt jemand, überhaupt nicht umgehen kann und die ist da ein bisschen, sage ich mal so.
Die wird ja auch als depressiv beschrieben in seiner Welt.
Genau. Ja, und ich glaube, dass das halt so diese Ersthelferin ist, die vielleicht zum ersten Mal jemanden sieht, dessen Gesicht 20 Meter über den Asphalt geschleift wurde, wie wenig das da übrig bleibt. Und solche Geschichten. Also Ewan McGregor ist ja Arzt. Der hat ja sowas wahrscheinlich schon 100.000 Mal gesehen, so halbe Menschen. Und
Naomi Watts ist natürlich Krankenschwester.
Und warum ist er nicht Krankenbruder und sie Ding? Das haben wir wieder mal. Aber das sind die 2000er.
Genau. Das sind die 2000er.
Warum der Stripclub? Genau.
Der Stripclub war mir nicht dreckig genug. Das ist mein, tatsächlich. Für mich war das war ein Film-Stripclub. Das war ein Disney-Stripclub. Der kommt bei Disney TV, kommt der.
Ey, das kommt auf ein T-Shirt. Disney-Stripclub. Richtig gut.
Also ich meine, die wollten ja da irgendwie dieses, wie sagt man, diese Stripclub-Szene ist ja tatsächlich so diese, wir gehen in den Keller runter und schauen mal, was da unten noch so für Müll rumliegt. Ja, das ist ja nichts, so. der Keller, ja. Also der Freud würde sagen, das Unter-Ich, das Über-Er. Das ist doch nicht alles.
Der Unterbau.
Wir gehen
ist
in
das.
Den Keller, ja. Der Unterbau, ja. Wir gehen ganz tief ins Unterbewusstsein. Und da ist ja, ich finde so ein Stripclub immer ganz gut, weil der hat relativ klare Regeln, würde ich sagen. Und da darf man auch mal animalisch sein. Natürlich wird dein Stripclub anders aussehen, MJ, als meiner. Aber ja, wir haben beide einen Stripclub. Wir tragen beide einen Stripclub in uns, auch wenn du das nicht wahrhaben willst.
Also der Stripclub ist das S.
Ja. Und genau. Auf mir war der echt nicht dirty genug, tatsächlich. Der war wie so ein Filmstripclub.
Aber sie hatte auch sie hatte so eine weiße Panty an.
Mir war der,
und hat sich dann an diesen
überhaupt so, es ist so diese, der war zu sauber irgendwie, also der war zu,
okay,
ich habe gemerkt, dass wir uns jetzt da in der Kulisse befinden.
Aber es ist doch alles Kulisse, der ganze Film ist doch.
Ich meine, der Stripclub, der zum Beispiel in, Stu wird's kennen, The Wrestler gezeigt wird, da riechst du den Schweiß, der da praktisch nur mittropft und alles. Da weißt du, da riecht's nach Mensch.
Aber wenn der Henry halt sich einfach im Leben, Überlebenskampf einfach so einen Stripclub ausgesucht hatte, hat er sich so einen ausgesucht.
Und dann lass uns mal bitte auch bedenken, der Junge ist 21 Jahre alt.
Genau, also wenn ich mit 21 Jahren
wahrscheinlich noch nie ein Bier getrunken.
Glaub mir, mein Stripclub wäre gar nicht so verschieden.
Ja, eben. Ah, ja, wobei, genau. Im Stripclub darfst du wahrscheinlich mit 18 schon, aber trinken darfst du halt nichts.
Ich meine, es macht ja auch Sinn, weil, pass auf. Okay.
Können wir mal kurz die Eltern durchgehen?
Wartest du, wollte kurz noch was sagen.
Die Eltern durchgehen.
Was wolltest du sagen, Stu? Es macht ja auch Sinn, denn?
Also, weil dieser Stripclub ja wirklich so aussieht, wie man sich einen Stripclub vorstellt. Denn wenn ich jetzt sterben würde, ja?
Ja.
Ich, okay, das wird jetzt einige schockieren, aber ich war in meinem Leben noch nie in einem Stripclub. Das heißt, ich würde mir auch genau so vorstellen, wie er mir zigmal bei in Filmen oder Serien dargestellt worden ist. Genauso würde ich mir ein Skript vorstellen. Und ja, ich werde nach Beendigung dieses Gesprächs sofort meine 7 Sachen packen und dann auf zum nächsten Skript-Club.
Gibt's
hier, glaube ich, bei mir in der Nähe nicht. Wir haben
auf die Reeperbahn.
Nee, aber wir haben hier irgendwo so einen Swinger-Tempel.
Das klingt gut.
Das ist aber nicht anderes. Das Gleiche.
Aber der Swinger-Tempel. Aber die Google-Rezension zu lesen macht Spaß.
Ich meine, der Strip-Club ist ja passiv.
Und du so, oh, das wusste ich nicht.
Scheiße.
Und er ist, na gut, dann mache ich mit.
Wir haben komisch geguckt.
Wenn ihr so reingestolpert,
ich
wollte mit.
Ich habe dir extra meine Glitzer-Panties angezogen dafür. Also, so, da war die Dame gerade dabei, da macht die Mädchen, dass ich dir ganz schön bist, aber jetzt zeige ich, wie es funktioniert. Erst anbumsen. Wichtig. Das Anbumsen ist wichtig.
Auf Körpertemperatur bumsen.
Okay.
Okay.
Und jetzt galant zu den Eltern.
Und die Eltern durchnehmen.
Von Anbumsen zum Eltern durchnehmen ist auch eine schöne Überleitung. Ja.
Wollen wir den Podcast so nennen? Okay. Ja, was willst du denn zu den Eltern sagen? Also wir haben 2 Eltern. Wir haben Bob Hoskins als blinden Schachspieler und besten, Mentor, / Freund von Ewan McGregor. Und wir haben die Mama, die so eine Geistergestalt in, ich würde mal sagen, schon, die hat so ein leichtes, krebskranken, Rekonvaleszenz-Feeling irgendwie.
Ja, ich finde das ganz interessant, wie beide Eltern dargestellt worden sind, weil die Mutter ist ja einmal in diesem Haus geblieben und wartete nur darauf, dass der Sohn nach Hause kommt, damit sie ihm Essen machen kann. Und hatte ja dann am Ende so eine eigentlich eine Schusswunde, aus der dann alles trat. Und ja, und der Hund war noch am Start. Okay. Also filmisch hat die nicht sehr viel Influence auf ihn gehabt, denn wir sehen ja auch Henry nicht mit ihr in Interaktion, sondern nur Ewan McGregor.
Ewan.
Und aber was ich sehr interessant fand, war die Darstellung des Vaters, was der für eine wichtige
Vater Morgana.
Ja, aber weißt du, erstmal, er war Intellektueller, also er hat Schach gespielt, hatte diese Mentorship-Nummer, er war in mehreren Szenen zu sehen. Wir haben auch gesehen, wie der übrigens am Ende Richtung Brücke gegangen ist. Also der hatte so viel Wichtigkeit als Person.
Mhm.
Und die krasseste Szene war, wie Henry ihm das Augenlicht geschenkt hat. Damit
Now
er.
Now you see me.
Ja, genau. Damit du mich endlich siehst. Also der hatte totale krasse Vater-Issues, weil er von Fatih offensichtlich nicht gesehen wurde.
Glaubt ihr, es gibt irgendwann mal, oder es gab Überlegungen für Stay Null, das Prequel zu Henry Latham?
Ach so.
Ich glaube nicht.
Nein.
Ich glaube, wenn der Film
glaube ich auch nicht
erschienen wäre, dann ja. Aber
das wäre ein langweiliger Kurzfilm geworden.
Was aber bestimmt lustig ist, einfach den Film mal zu sehen aus der Perspektive von Naomi Watts und Ewan McGregor, wenn die da so an der Unfallstelle stehen und da liegt dann dieser Typ und dann sagt so, ihr seid zusammen, was? Und du bist Psychologe, was? Und du bist Krankenschwester. Und du spielst Schach mit meinem toten Vater.
Der nicht sehen kann, außer wenn ich ihm die Hände auflege.
Genau.
Ja, also das Verhältnis, ja. Das
also Verhältnis du hast dich tatsächlich versucht.
MJ, du deutest es so, dass der Vater ist natürlich nicht blind im echten Leben, aber in der Vorstellung von Henry, weil er ihn nie gesehen hat und er hilft ihm dann in einer romantischen Vorstellung in ihrer Beziehung, dass er ihn irgendwann sieht.
Ja, das ist die finale Absolution.
Was meinst du damit?
Ja, wenn du am Ende, dann machst du.
Der Papa sagt, ich bin stolz auf dich.
Richtig, ja. Dieses, ich bin gesehen worden, du hast mich immer geliebt, na, oder du willst
blöd,
das alles hören am Ende.
Eine Kunstkarriere gemacht hast und nicht meine Anwaltskanzlei weiterführst.
Den Dachdeckerbetrieb oder so, genau. Ja, also ich glaube schon, dass da geht's nochmal um Versöhnung und Absolution.
Aber dann hat die Mama ja relativ wenig in seinem Leben mitgespielt. Da war genau der gleiche
das
Anteil von Mama
filmische,
als von Hund.
Eine Regieentscheidung, ganz genau. So wie gesagt, Naomi Watts auch immer nur die Care-Person war. Also ich fand das interessant, dass Naomi Watts in der Rolle zwar als die Labile dargestellt wurde, ja,
Ja, die hat ein paar Narben gehabt, aber ansonsten.
Genau, war die eigentlich und ganz worauf fit. Sie immer reduziert wurde, by the way, von ihm. Aber sie am Ende ihn immer bemuttert hat. Sie hat ihn im Empfang genommen, sie hat sich um ihn gekümmert, sie hat ihn umsorgt.
Sie hat ihn verstanden.
Natürlich. Also die Frauenrollen waren auch wieder relativ eindeutig. Ja, es tut mir leid, Leute, ich muss es sagen.
Ja, ja, du darfst es ja sagen. Ich meine, das ist ja auch dein.
Selbst
dein
Olive, der Hund, war ein Weibchen.
Ja, so richtig.
MJ, du hast Hausverbot in meinem Stripclub.
Du meinst in einem Swingerclub.
Wenn ich da auftrete als Dreckschlondo, du bist nicht da eingeladen.
Ja, das haben wir haben diese Feministenkacke hier.
Nee, ich verstehe es. Und wie gesagt, vielleicht. Das ist immer so eine Frage, warum steckst du einer Frau diese Mütterlichkeit zu? Na gut, okay, weil es im Wort steckt, aber auf der anderen Seite ist ich würde mir tatsächlich auch öfter mal wünschen, dass du dann nur so ein bisschen eine Rollenverteilung auch irgendwie hättest, mal ein bisschen abwechslungsreicher wäre.
Ja, ich glaube, dass die moderneren Filme machen das ja auch. Also
ja, schon, aber du hast halt immer noch genug. Also ich meine, wenn jetzt Henry Latham eine 21-Jährige gewesen wäre oder sowas, dann hätte sie da wahrscheinlich eher Mother-Issues oder sowas gehabt. Who knows, da gibt's ja dann auch immer so dieses, warte mal, ich brauche das Buch Blaupause für eine Mutter-Tochter-Beziehung und dann wird das hier irgendwie, und da hast du halt hier natürlich Blaupause für Vater-Sohn-Beziehung. Das, also sagen wir es mal so, ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Grund, warum der Film nicht herausragender, also der hätte mehr Potenzial gehabt, wenn er ein paar Sachen nicht so von der Stange eingekauft hätte.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist, trotzdem ist der ja völlig total legitim und wie du schon sagtest, auch für die Zeit homogen, total der Burner gewesen, das glaube ich auch.
Das ist in sich ist das alles homogen, aber genau. Es ist halt nichts dabei, wo du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, wenn du jetzt von Ryan Gosling sprichst, dann sprichst du nicht von der Rolle jetzt hier irgendwie oder sowas. Mhm. Der hat nicht mit der Rolle begonnen.
Manchmal hat er mich auch nicht abgeholt.
Ja, eben. Das liegt aber tatsächlich auch mit, glaube ich, an
dieser Figuren.
Ja.
Also. Ja. Willst du hier mal Dankbarkeit zeigen? Also wirklich.
Tut mir leid, ja.
Also ich muss da immer dran denken, beim jungen Ryan Gosling, stimmt es eigentlich, dass er für hier The Notebook gecastet wurde, weil der Casting Director gesagt hat, er sei nicht so hübsch und das bräuchte er? Und bei diesem jungen Ryan Gosling denke ich immer daran, dass der eigentlich jemanden verkörpern soll, der nicht so hübsch aussieht.
Was für Schönheitsstandard hatte dieser Casting Director? Ich frage für einen Freund.
Das Ding ist, dass wenn man Ryan Gosling mal wirklich, ich weiß, jetzt kommt wieder so dieses, ihr zwei zeichnet ja auch ab und an mal. Ich weiß nicht, ob ihr so, ob wie viel ihr praktisch an Referenzen irgendwie euch rumzeichnet, um irgendwelche, sag ich mal, Gesichtsausdrücke oder sowas. Aber wenn, ich hatte schon mal den Ryan Gosling so mal vor mir, so als Referenz, und dann erst mal gemerkt, was der eigentlich für eine schiefe Fresse hat. Teil den mal in der Mitte und spiegel den mit Photoshop. Der sieht komplett anders aus.
Ja, wie mit Bradley Cooper übrigens.
Echt?
Ja, ganz
extrem. Sag ich mal so, von diesem, ich sag mal, also er ist jetzt nicht der selber geschnitzte Kasperlkopf, den jetzt der Otto Normal Regisseur für Prince Charming irgendwie erfunden hat. Da ist schon genug Charakter irgendwie mit drin.
Ja, und man darf auch tatsächlich nicht außer Acht lassen, was Charisma mit jemandem macht. Also Ausstrahlung tatsächlich. Da kannst du nämlich noch so schön sein, wenn da irgendwie so der Wumms fehlt. Weil ich kann mich dran erinnern, dass ich Ryan Gosling also überhaupt nicht attraktiv fand. Und dann habe ich ihn in Drive gesehen. Und dann habe ich so gedacht,
Es lag an der Skorpionjacke.
Ja, kann sein, aber es lag auch an dieser Stille. Ich glaube, es lag an dieser kompletten Ruhe und dann diesem Gewaltakt, der total aus dem Nichts kam.
Das ist eine sehr, wenn ich jetzt so die Filmografie, Entschuldigung, bloß ganz kurz, wenn ich die Filmografie von Ryan Gosling irgendwie anschaue, das ist tatsächlich ich würde mal sagen, The Notebook ist gleichzeitig entstanden. Relativ. Also ich kann mir vorstellen, dass der bei Stay jetzt, die sind, keine Ahnung, ein Jahr auseinander, aber ich glaube, wenn du so Casting und sowas mit einberechnest, die müssten relativ zeitgleich die Entscheidung beide Filme für ihn getroffen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Stay ihn gecastet hat wegen The Notebook, weil der da noch nicht online war, wollte ich jetzt sagen. Ja, da hatte er diesen Murder by Number vorher. Da war sonst nicht viel.
Wie heißt denn, und wann kam der mit Dings and the Woman and the Women? Last and the Women?
2 Jahre später.
Der ist auch mit ihm, ne?
Da hat er gleich versucht, seine Karriere wieder aber in eine andere Richtung zu zementieren.
Ja, aber es ist ja schon eine intellektuellere Komödie. Ja,
also ich habe mir Ryan Gosling jetzt in Stay jetzt nochmal angesehen. Und wie gesagt, die letzte Sichtung war jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube sogar, dass die letzte Sichtung, glaube ich, sogar noch vor Drive war. Das ist echt lange her. Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, dieser Typ da in Stay, ist das wirklich derjenige, den ich so krass fand in Drive oder in Aufbruch zum Mond? Weil er ja wirklich, also ich finde sogar, dass er eben, also aus, ich finde ihn darstellerisch in Stay nicht besonders gut, muss ich dazu sagen.
Ja, aber nichts.
Er muss ja nichts machen. Viel, oder?
Nichts machen darf, glaube ich.
Ja.
Oder nicht
viel. Also, das ist ja immer also diese eine Szene finde ich teilweise halt mehr unfreundlich komisch als alles andere, wenn er halt das erste Mal Bob Hoskins trifft bei diesem Schachspiel. Mhm. Wenn er sich nochmal extra so zurückwerfen lässt und gegen die Lampe hinter sich geht. Oder das war mir einfach too much. Und dann dachte ich mir auch irgendwie, okay, aber er hat sich ja echt gemacht, weil also so eine Rolle wie in Drive, da brauchst du auch das nötige Charisma und die nötige Ausstrahlung. Und natürlich auch die nötigen Regisseur oder Regisseurin, die das aus dir rauskitzelt. Aber nach Stay hätte ich ihm niemals eine Hollywood-Karriere bescheinigt.
Ja, wo ist er nochmal auch in Blue Valentine oder, also dass er auch das wirklich schauspielen kann?
Das ist aber
kann?
Alles so, das sind alles so 2010, 2011.
Also da später, hat okay.
Da hat er mehr oder weniger, würde ich mal sagen, tatsächlich so dieses ich schau mit möglichst wenig Mimik einfach gelangweilt in die Kamera, das hat er da perfektioniert. 2010 ist All Beauty Must Die, Blue Valentine, Drive und The Ides of March, Tage des Verrats. Das sind vier Filme, in denen er mehr oder weniger einfach nur eine stumme Fresse zieht. Bei Crazy Stupid Love hat er dann wahrscheinlich dann angefangen,
den Womanizer raus.
Ja, genau.
Aber den, und auch weil er halt Humor hat, auch Womanizer. Und reflektiert, also da ist er schon.
Ja,
und
ja.
Ich muss also, aber sagen, das ist ja gerade so das, was mir an ihm so gefällt, das ist, dass er genau so eine Karriere irgendwie gemacht hat. Dass er Drive und Only God Forgives, wo er halt mehr oder weniger einfach, da wurde er Steven Seagal-mäßig einfach auf den Stuhl gesetzt und musste nichts machen. Und hat trotzdem überzeugt, dass er sowas machen kann, genauso wie, keine Ahnung, eben die Crazy Stupid Love oder auch Barbie, also wo man ihn halt einfach köstlich findet.
Aber hier, wir können ja auch Ewan McGregor, ich fand's total toll, den zu sehen, weil ich finde, das ist so ein wahnsinniger Sympathieträger. Ich sehe den und ich mag den einfach total.
Ich glaube, der ist in echt eine ziemliche Arschnase.
Ist er das? Oh nein, versau ihn mir nicht, das ist so schade, weil ich ihn ja auch aus Moulin Rouge so sympathisch finde. Und hier dann eben dachte, ach, der Ewan, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie schön.
Ja gut, sagen wir es mal so, man darf nicht auf seine Ex-Frau.
Oh, okay, gab's da Beef.
Ja, ja. Boulevard-Saisie gibt es noch nicht, oder?
Boah, das kann ich eigentlich auch, aber es gibt schon ganz viele.
Das wäre so schön, da hätte ich echt Bock drauf mal.
Aber hier die noch, da komme ich noch zu, um das abzurunden, zu Naomi Watts. Ich hatte die irgendwie immer, weil die ist so, ich finde die so wunderschön. Und die ist für mich irgendwie in meinem Kopf, dachte ich, das wäre eine, in Anführungszeichen, normale Schauspielerin, die eben auch ganz viele Komödien gemacht hat. Aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt war sie in Stay, ich sehe sie gerade in Twin Peaks. Sie hat in Ring mitgespielt, die Funny Games, also irgendwie fallen mir so ganz viele Filme mit ihr ein, wo sie eben eher in so eine verkopfte Drama.
Ja,
Drama,
ja.
Aber nicht irgendwie auch.
Ja, die ist immer so eine tragische, die ist immer so eine tragische Gestalt, so eine blonde Schönheit in tragischer Gestalt, die praktisch.
Ja, aber mit fantastisch noch ein bisschen
dazu. Ja, ja, die wird immer durch Traumwelten gejagt und muss dann immer so, ha, ha, ha. Und dann muss sie über die Schulter blicken, während die Kamera sie verfolgt.
Ja, aber ich dachte, okay. Für mich heißt das, dass sie eben nicht so klar, also vielleicht fallen mir jetzt auch einfach nur keine Filme mit ihr ein. Da kommt ihr bestimmt gleich auf mehr
King
Sachen.
King Kong, bitte.
Ja, okay, King Kong, da ist sie sehr klassisch, die gejagt.
Kinder,
aber auch fantastisch.
Aber sie ist halt schon so eine fragile Elegante, ne?
Also ja, aber sie hat sucht so eine sich Eleganz. Nicht klassische Romcoms oder klassische Dramen aus, sondern es sind verkopftere Dramen, sage ich jetzt blöd gesagt.
Hier die Tsunami-Verfilmung hat sie auch gemacht.
Funny Games.
Habe ich gesagt, ja, ist auch verkopft.
Ja. Die hatte doch jetzt auch irgendwie
gemacht. Der ist auch erwähnenswert.
Oh Gott, Book of Henry. Den müssen wir mal besprechen.
Oh, Book of Henry, was ist das denn nochmal? Wir
müssen auf jeden Fall Book of Henry machen, auf jeden Fall.
Das ist so ein Film, der wäre gern intellektuell. Das Schöne ist, dass wir uns ja hier in dem Konzept hier verschrieben haben, dass wir keine Qualitätsanalyse machen. Es wird bei dem Film schwer, tatsächlich. Weil das ist so ein Film. Wie hieß denn dieser andere, der auch die Leute so spaltet mit Will Smith als Staubsauger?
Verborgene Schönheit.
ich weiß, was du meinst. Irgendwas
oder die sieben Glück,
ja.
Leben im Glück.
Suit of Happiness, ja.
Ja, ja, genau.
Aber Verborgene Schönheit und The Book of Henry ist sehr ähnlich. Und Book of Henry ist der dritte Spielfilm von Colin Trevorrow und der hat halt davor diesen Jurassic World gemacht, seinen ersten großen Blockbuster. Das wäre so ein riesen Mammut-Hit von, glaube ich, 1,2 Milliarden eingespielt. Ja. Und dann durfte er halt eben sein Traumprojekt machen. Das war halt eben Book of Henry. Und der würde sich für CC wirklich eignen, aber es ist dann schon mal eine ganz eigene Kategorie von CC, weil da steckt schon viel drin, aber halt auch so viel aus der Thematik raus, so gut gedacht, schlecht umgesetzt.
Ja, ich sehe hier gerade so Rezensionen, Greatest Trainwreck in a Decade of Hollywood Cinema.
Ja. Man könnte ja hier mal so, ich meine, wir haben ja auch eine kleine Community, die sich die Sachen dann auch anhört. Wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt und sagt, hey, packt mal mehr Kacke irgendwie in euer so perfektes, mega ausgeklügeltes Format, das ist so perfekt und so ausgeklügelt, das kotzt uns an, das ist schon gar nicht mehr menschlich, das wirkt wie KI generiert, dann, hey, wir machen euch Book of Henry, machen wir euch ja.
Also können wir da auch was analysieren? Da könnten wir wahrscheinlich analysieren, warum der Film
Wir können
Kacke
alles
ist.
Analysieren. Wir haben ja im Vorgespräch, hatten wir auch jetzt mal kurz, Stromberg, der Film.
Ja, du meinst mit Merzes Kanzlerschaft.
Ja, ja.
Also Book of Henry macht auf jeden Fall in seiner Schlechtigkeit Spaß. Und weil man sich auch fragen kann, so wer kam auf die Idee, dass das eine super gute Geschichte sei?
Oh, da habe ich aber Bock. Komm, jetzt irgendwie, ich meine,
ich schau mal schnell, ob wir Book of Henry kriegen.
Ach so,
und dann mache ich so eine Kanzlerentscheidung.
Ich weiß nicht, ob du alle Stimmen im ersten Durchgang kriegst.
Jetzt schauen wir mal. Fritz Rauscher. Also, man könnte ihn derzeit leihen bei Prime. Ganz regulär für 3,99 €. In Euro 3,99 €. Oh, Boys, das Ding ist jetzt, wir haben eigentlich schon den Film fürs nächste Mal ausgesucht, aber ich meine, der läuft uns ja nicht weg.
Ich wäre ja mal dafür, dass wir was machen, was ein bisschen Spaß macht.
Ich meine, bei Book of Henry spielt ja auch Dingsbums mit, sehe ich.
Genau, Rewards spielt mit, genau.
Ja. Und Walter Whites Schwager.
Genau, Dean Norris.
Ja.
Und die Kinderdarsteller sind auch relativ bekannt, meine ich, die da...
Also komischerweise hat der Film nicht dafür gesorgt, dass alle einen Karriereschaden davor getragen haben.
Aber der klingt so lustig, oder MJ? Bist du irgendwie jetzt auch so? Ich habe so Bock auf so. Ich meine, ich habe gestern Final Destination 4 gesehen und da war ich schon begeistert, wie schlecht man einen Film machen kann. Und da guckt man sich das Best-of an und denkt, wie geil sah dieser Film aus? Und dann haben sie die VFX drüber gejagt. Und deswegen fände ich es spannend, bei Book of Henry eben zu analysieren, warum dieser Film dann so schlecht ist, was es den so schlecht macht dann.
Komm, jetzt machen wir Book of Henry als nächstes, oder?
Okay. Bin ich voll für.
Machen wir mal intellektuellen Trash.
Oh, ich bin so neugierig. So cool.
Okay, gut.
Max, du. Des Lebenszeit werdet ihr niemals zurückkriegen.
Ja, sagen wir es mal so. Ich meine, wir können ja noch eins weitergehen, weil es gibt noch sehr viel intellektuellere Filme, zum Beispiel, wie hieß er? Almost Heaven? Nee,
The Beekeeper.
Der Bierkipper.
After Last Season.
Oh, das ist ja
aber ich auch nicht.
Aber was wir wirklich mal machen sollten irgendwann mal, das, ein Audiokommentar aufnehmen zu einem Film. Ich glaube, das wäre lustig. Ja. Das habe ich mit dem Rauscher mal gemacht, zu Birdemic und auch mit Pawlitzki. Das war sehr spaßig.
Ja. Also,
After Last Season.
Den gibt es auch auf YouTube.
Geldwäsche. Ja. After Last Season ist der Film zur Geldwäsche.
Ja.
Ah, ich sehe, du hast auf jeden Fall auf Letterboxd After Last Season einen halben Stern gegeben.
Ja, auch nur, weil es null Sterne nicht gibt. Nee, ich meine, du musst dir den bloß mal anschauen. Das Intro von After Last Season besteht aus, das dauert sehr lang, 5 Minuten oder so, und du hast, glaube ich, nur eine Schrifteinblendung oder sowas, die langsam rangezoomt wird. Und dann ist der nächste Schnitt auf einen aus Pappmaché gebauten CT-MRT-Raum. Also überhaupt ist da alles aus Pappmaché gebaut.
Aber welchen Künstler wird auf jeden Fall auch mal beschäftigen müssen, ist Neil Breen. Also da muss man ein bisschen tricksen, um ranzukommen, aber Neil Breen ist auch nochmal, also das ist Kunst einer... In einer ganz anderen Sphäre, wirklich.
Das ist so, naja. Oh Gott. Aber ich finde es ganz schön, dass wir uns jetzt da mal ein bisschen öffnen.
Toll. Oh Gott, MJ, was passiert hier?
Ich bin froh, dass ich jetzt dabei bin, ja? Ich hätte mich sehr geärgert, wäre ich vorher ausgestiegen. Und ihr würdet jetzt diese ganzen goldenen Himbeeren machen.
Was hatte ich jetzt dazu gewogen, da zu bleiben? Die Chance, vielleicht doch noch mal in meinem Stripschuppen vorbeizuschauen zu können, oder was?
Ich möchte dich in diesem Swingerclub mit deinem Glitzer-Outfit.
Sag einfach, wenn du da bist, ich sag dem Matze, er soll Sweet Home Alabama auflegen, wenn ich tanze.
Aber in der Britney Spears-Version.
Ja, so gehaucht, so richtig schlecht.
It's Britney, bitch.
Sweet Home Alabama. Übrigens, kleiner Bucheinschub am Rande, wenn es schon schlecht ist. Ja. Um schlechte Filme ging, die Biografie von Britney Spears, die deutsche, ich glaube, es haben 4 Leute übersetzt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht im Original gelesen, aber das ist so schlecht geschrieben und vielleicht lag es im Original oder Übersetzung, das kann ich auch als Trainwreck empfehlen. Wer nicht nur schlechte Filme, sondern auch schlechte Bücher lesen möchte.
Hieß der Baby One More Time oder was? Das ist dann immer, ich finde Biografien, die dann nach Songtiteln irgendwie heißen. Aber die hat den richtigen It's Me, Britney, Bitch.
Irgendwie sowas, ja.
Ich habe mir ja angefangen, dieses Vegetarierin da anzuhören. Ich habe irgendwie so ein Hörbuch davon gefunden, habe es nach 5 Stunden aufgehört, weil ich es einfach furchtbar nervtötend fand, wie das so erzählt worden ist.
Genau.
The Woman in Me heißt die Britney Spears Bio.
Okay. Und die Vegetarierin, also ich bin ja sehr begeistert. Ich bin, glaube ich, so einer, der gibt dem Buch 10 von 10.
Jetzt machen wir kurz das literarische Quartett.
Ja. Ey, wir können auch gern, wenn Andi, hast du irgendwie Bock, dass wir hier mal hier so, ich meine, ich werde ja jetzt alt, ne? Das ist ja jetzt so, ich kann ja jetzt nicht mehr so Filme, ich kann ja nicht mehr so mit der Jugend. Ich habe vor kurzem festgestellt, ich komme mit der Jugend nicht mehr, das geht nicht mehr, ich verstehe die nicht mehr, keine Ahnung, was die sprechen. Ich muss jetzt auch Filme.
Müsste diese TikTok-Challenge schon nicht mitmachen, wo Jugendliche sich jetzt 40 Paracetamol plus reinwerfen, weil sie glauben, sie würden high werden davon? Ja, nee, da möchtest du nicht mehr mit weinen, hast du keine Lust mehr drauf mitzumachen.
Natürlich, meine Leber wird das komplett ficken, das weiß ich jetzt schon.
Ja, ich glaube, jedermanns Leber.
Max Leber.
Bitte nicht zu Hause nachmachen, Leute.
Aber ganz ehrlich, wir haben ja damals auch Alice Trompetentee gesoffen und waren dann irgendwie so, wir waren auch mal jung.
Nee, und, also ja.
Warte mal. Aber ich war halt immer unvernünftig. So mit Safety First, ne? Ich habe das Kiffen aufgehört, als ich meinen Führerschein gemacht habe.
Also mit 17. Vor 3 Jahren. Ja, okay.
Und ja.
Also du möchtest einen Buchclub mit uns machen?
Ja, wir könnten gerne einen Buch, weil ich meine, ist das nicht auch irgendwie Tele? ein Buch. Ich würde dann vor allem auch mehr lesen. Das ist es ja eben.
Ja, ich finde, Max, ich finde das eine richtig gute Idee. Ich freue mich
ist
sehr, dass du
Tele,
jetzt...
Ist Tele nicht auch lesen?
Ja.
Nee, Tele ist
Max,
überhaupt
ich bin
nicht
dabei.
Lesen, oder? Ist genau das Gegenteil von lesen. Ich bin
können
dabei.
Wir dann einfach die Filme, die Bücher besprechen, die ich sowieso schon gelesen habe?
Ja, danke.
Ich weiß nicht, du liest doch
die
eher
immer satt.
Die Raupen nimmer. Ja, wir müssen das lesen, was das besprechen, was du gelesen hast.
Ich weiß nicht, ist du das Bücherregal? Ich meine, ich bin, glaube ich, der Meister der angefangenen Bücher.
Nee, das bin
also
ich.
Also ich glaube, das behaupten viele wahrscheinlich von sich. Aber ich bin immer so einer, ich kaufe mir dann so kiloweise bei, wie sagt man, Secondhand Medimops oder sowas, wie das hieß, und kaufe mir dann immer so, ich suche mir dann immer so die Buchliste, die 100 besten Bücher über Bienen oder sowas, weil ich gerade so einen Bienenwahnsinn habe. Und dann kaufen wir da so 12 Bücher, in denen Bienen die Hauptrolle spielen, und dann lese ich da 3 von denen 20 Seiten lang an und denke mir, was hast denn du für einen komischen, weirden Moment gehabt, dass du da jetzt wieder 50 Euro für diese Scheiße ausgegeben hast?
Wusstest du, Max, dass es da einen japanischen Begriff für gibt, der heißt, wie auch immer man den ausspricht, Tsundoku? Und es ist nur, geht nur darum.
Du und ich denken gerade an Kästchen, oder?
Oh Gott, Sudoku. Also es geht nur, dass es beschreibt das Phänomen, dass man sich einfach Bücher nur kauft und sie ungelesen zu Hause liegen lässt.
Mhm. Das habe ich auch schon gelesen.
Also ist ein bekanntes Phänomen in der japanischen Kultur. Du bist also eigentlich Japaner.
Ich mag, aber das Problem ist auch eher, ich mag ja auch das Buch, wie es riecht, wie es sich anfühlt, wie es dann im Regal steht. Das hat für mich was sehr Befriedigendes.
Mhm. Ich habe jetzt ein gutes Buch gelesen.
Welches denn?
Das Schwarz an den, Das Schwarz an den Händen meines Vaters.
Oh.
Der Schwanz an den Händen.
Nein, das Schwarz. Mensch, Max. Also wirklich.
Also wirklich. Was ist also ja.
Sorry, was also. Jetzt los ist, ist. Also bitte.
Also wirklich. Genau.
Das klingt nach Missbrauch oder Familie.
Es geht tatsächlich es geht um Alkoholismus in der Familie. Und das Interessante für mich war, dass die Autorin Lena Schette in Lüdenscheid auch geboren ist, so wie ich. Und die Art, wie sie schreibt, mich komplett an diese Region erinnert, wie man dort spricht und wie man miteinander spricht. Also das war ein total... Aber abgesehen davon war es auch sehr gut geschrieben. Ist auch tatsächlich jetzt im Spiegel gefeatured worden und so. Also es hat tatsächlich eine Reichweite.
Die hatten doch vor kurzem irgendwie so eine Liste wieder, oder? Von...
Sag sie es Max nicht, sonst kauft er sich wieder alle Bücher, die auf der Liste stehen.
Nee, ich habe die schon leider durchgeguckt.
Und du hast alles schon.
Das waren irgendwie, nee, Gott. Wie gesagt, das sind so immer so Anwandlungen, die habe ich so einmal im Jahr und es ist noch nicht lang genug.
Also wenn man zu dir nach Hause kommt.
Ich warte wieder auf meine Steuerrückzahlung.
Wenn man zu dir nach Hause kommt, so das ist der Stapel über die Bienen, das ist der Stapel
über die Maikäfer.
Das ist die blaue Phase des Herrn Rauscher, das ist die Bienenphase. Nee.
Ja, aber ich finde, das können wir wirklich mal andenken. Ich finde das eine schöne, muss ja nicht monatlich sein. Aber meine Buchempfehlungen suche ich mir ganz oft auch aus dem literarischen Quartett raus. Bin ich immer gut gefahren mit tatsächlich.
Wir könnten auch, falls wir das nicht hinkriegen, in der normalen CC-Folge am Anfang immer kurz, was habt ihr zuletzt gelesen, anstatt was habt ihr zuletzt gesehen. So dass wir das ganz kurz einfach nur so ein bisschen.
Pressure is on.
Ja, in einem Monat bei der nächsten Aufnahme müsst ihr jeder mindestens ein Buch angelesen haben.
Angelesen. Ja. Das ist das Zauberwort. Welches Buch habt ihr angelesen und warum habt ihr nicht durchgehalten?
Ja, das ist doch auch spannend.
Das stimmt.
Ja.
Das ist, manchmal finde ich sowas sogar spannender. Wieso brichst du ein Buch ab?
Ja, eben. Ich habe zum Beispiel gerade gelesen, nach der Vegetarierin, wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders.
Das klingt gut, tatsächlich.
Ja, ist aber nur eine, ich dachte, es wäre ein Roman, aber es ist nur eine Kurzgeschichtensammlung, eine humoristische von Julia Becker, die auch fürs Neo Magazin Royal schreibt, aus dem Drinnies.
Von den Drinnies, oder?
Ja. Genau. Und es war lustig, weil sie ab Seite 100 schreibt sie irgendwann, ja, ich merke schon, die Leute, die eigentlich dachten, sie lesen jetzt einen Roman und haben hier nur nervige Kurzgeschichten, hier ist extra der Anfang aus meiner Coming-of-Age-Novel. Das fand ich ganz nett.
Ah, okay.
Aber ich hab mir jetzt durch die ganze, wie sagt man, Diskografie von, oder bisher, Belletristik, nee, wie nennt man das? Lesografie von Heinz Strunk durchgehört.
Ah, oh, der liest es ja so gut Heinz selber, ja.
Ja, und
der muss ja
man
immer
kann
lachen,
ihn auch nur,
während er liest.
Genau, wenn er lacht, wenn er selber seine eigene, das ist herrlich. Aber Heinz Strunk würde ich auch niemals lesen, sondern immer nur hören. Weil das ist
ja, ich habe beides schon gemacht. Und wie gesagt, das ist jetzt hier so ein bisschen auch, dass man zum Beispiel den goldenen Handschuh jetzt mal beides mal hatte. Und ich mag ja, also ich hab eigentlich angefangen, weil jetzt dieser Zauberberg 2, das ist jetzt in allen Höhen und Tiefen gelobt worden. Weniger Tiefen, eigentlich nur mehr Höhen.
Und, ja, bin ich noch nicht ganz durch mit.
Ja.
Mein Favorite ist ja spannend. Fleckenteufel.
Ah, ich habe nur Fleisch ist mein Gemüse von ihm gelesen.
Ich liebe Fleckenteufel.
Fleckenteufel?
Es geht auch um sehr viel Sex übrigens.
Ja,
ja, das ist hab ich halt, ja, MJ. Oh.
Ja, was? Moment.
Moment, ja? Sollen wir denn hier jetzt eigentlich noch weiter aufnehmen?
Wir nehmen jetzt hier, wir machen jetzt hier kurz Schluss und dann würde ich mal behaupten, also wir haben den Film fürs nächste Mal ist, ach, geht's ja auch um Bücher, nämlich um das Buch von Henry.
Ja, geil, okay.
Geil,
und dann vielleicht
haben wir
wirklich
schon übergangen.
Kurz, wir können ja mal die Kommentare abwarten. Wir kriegen ja immer unendlich viele Kommentare und Likes und alles. Und das, wenn die Leute da schreiben, ja, macht doch mal, was habt ihr zuletzt gelesen als Anfang? Vielleicht kann das dann ja, so ein bisschen genau. So als Light-Version schon mal eingeflochten werden.
Ich meine, ich habe ja mit einem Freund von mir die große Diskussion, ist ein Hörbuch auch lesen? Und ich lasse es gelten.
Ja, danke. Das kriege ich nämlich tatsächlich öfter hin als das Lesen per se.
Ich meine, wir wissen ja alle, wir sind moderne Menschen.
Wobei, Schlogger, wie hast denn du immer Zeit, dann so viel zu lesen? Wie machst denn du das?
Ich habe keinen Vollzeitjob.
Ah, okay, und das ist das Geheimnis für viele.
Verdient halt einfach scheiße. Wahnsinn. Sie also. Macht halt, die hat halt einen Stundensatz von 20.000.
Ja,
da arbeitest du dann 2 Stunden im Jahr und dann kannst du.
Ja, so wie es immer.
Ich gehe mal ins Kino.
Genau. Ich versuche immer auf den Wegen, also wenn ich unterwegs bin, wenn ich fahre, oft Bus und Bahn und Öffis, dann lese ich. Wenn ich unterwegs bin und laufe, dann höre ich. Und abends im Bett versuche ich jetzt. Entscheide ich, da bin ich. Dann, wenn ich nicht gerade mit Stu caste, wobei jetzt in letzter Zeit ist es ja seltener geworden, dann überlege ich, alleine Film gucken mache ich sowieso nicht, mag ich nicht, außer im Kino. Und dann lese ich halt abends im Bett zum Einschlafen. Also ich lese immer zum Einschlafen.
Okay.
Ja,
cool. Ja, da höre ich tatsächlich auch Podcast.
Nee, das mache ich nur, wenn ich spazieren gehe. Und ich darf auch nicht weiterhören, außer ich gehe spazieren. Ein Podcast über Podcasts.
Das ist das nächste Ding, glaube ich. So, jetzt warte mal kurz, wollen wir mal schnell, weil Stay, also wir sind jetzt nicht mehr gestayed. Wir sind, glaube ich, seit 20 Minuten sind wir gegonnt.
Ich möchte hier nur ganz kurz einwerfen. Ich hatte gehofft, dass es einer von euch vielleicht macht, aber seitdem ich den Film jetzt wieder auf dem Schirm habe, kam auch zeitgleich, auch wenn es nichts damit zu tun hat, aber ich habe seitdem Ohrwurm von Stay Another Day von East 17, wenn das auch jemand kennt.
Gleich das. Ja, jetzt habe ich ihn auch.
Ja, dankeschön.
Wie geht das?
Das klingt so ein bisschen weihnachtlich. Ist so eine Ballade.
Ach ja.
Und
stay by me, stay
MJ, ich bin, also MJ, das ist ja wirklich, du hast einen guten Ruf. Ich hätte da vielleicht ein Jobangebot für dich. Als Sportkaufmann.
20.000 Euro die Stunde.
Geschenkt.
Ah ja, dann musst du auch nur 2 Tage im Jahr arbeiten.
Nee, ja. Musst du, passt doch.
Gerne.
MJ macht Stay Another Day, ich mach Sweet Home Alabama und danach, aber...
Nee, eigentlich 3 Tage.
Oh Gott. Naja. Na dann, okay. Dann sagen wir einfach mal einfach eine gute, altertümliche,
wir sind so raus.
Auf Lokalkolorit, sagt jetzt jeder mal nochmal Tschüss und dann fahren wir in den Buchclub vom Henry. Also, pfiat euch, Burberl.
Moin, ciao, ja, servus,
bist du nicht eine Badenserin?
Doch, aber da weiß ich gerade nur Begrüßung, wo man halt sagt, Salle, zur Begrüßung, aber Verabschiedung weiß ich nicht.
Salle?
Ja, Salle, das ist so ein bisschen aus dem Elsass, Elsass-Alemannisch-Freiburg, so einem, ich glaube, das ist eine Verunglimpfung von Salü, dass man dann eben Salle sagt. Salle, wie geht's?
Gut,
Ich sage auch okay. Tschüss und schaue mir jetzt nochmal die ganzen Magic Mike Filme an, um das Wissen dann an MJ weiterzugeben.
Oh, ich freue mich auf euren Clip. Wie wird er heißen? Das wird das Spannendste.
Ich sag einfach auch nur Tschüss. Und thanks for staying.
Das ist ein schöner Name für den Stripclub. Ich sag einfach auch nur Tschüss. Okay.